erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek.
Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute:
Nico Jakubowski vom Global Monitorer A3M. Lieber Mirko, die Welt, so hat man den Eindruck, die wird jetzt immer risikoreicher. Aber bisher hatte die Touristik, wenn man jetzt mal Corona ausklammert, immer noch relativ Glück im Unglück. Und das sieht jetzt gerade irgendwie ganz anders aus. Verderb uns doch mal die gute Laune, die ja bei Reisewirtschaftlern normalerweise immer grenzenlos ist. Vor welchem Krisenabgrund stehen wir denn jetzt?
Jürgen, erstmal vielen Dank, heute bei diesem Podcast mit dabei sein zu können. Du hast recht. Wir haben in den letzten Monaten wirklich eine Häufung an Konflikten, die jetzt auch anfangen, touristische Zielgebiete zu betreffen. Bis vor kurzem war das noch relativ, ja.
Man konnte damit umgehen.
Man konnte damit umgehen, richtig. Viele Konflikte, Ukraine, Sudan waren schlichtweg auch in Gegenden, die jetzt touristisch weniger wichtig sind. Aber natürlich mit dem Angriff der Israelis und Amerikaner auf den Iran hat es eine Region jetzt in Mitleidenschaft gezogen, die natürlich für den weltweiten Tourismus von enormer Bedeutung ist. Das heißt, hier ist sowohl das Kreuzfahrtgeschäft betroffen, ja, nachdem das Rote Meer schon aufgrund der Bedrohung durch die Houthis nicht mehr befahrbar ist, genau, haben wir jetzt die Situation durch die Schließung der Straße von Hormuz, dass auch dieses auf Sicht erstmal für Kreuzfahrten unattraktiv ist. Wir haben die zweite Sache, dass natürlich die stark auf das Thema Tourismus setzende Golfregion, Stichwort Abu Dhabi, Dubai, aber auch Katar und auch perspektivisch Saudi-Arabien, hier wirklich einen Rückschlag erlitten hat. Und wir haben, und das ist sicherlich momentan die Thematik, die die Branche am härtesten trifft, durch die Drehkreuz-Thematik, genau, durch die Emirates, durch die Etihad, durch die Qatar Airways, die natürlich einen Großteil der Kapazitäten nach Südostasien oder generell in die Region, auch runter nach Singapur, Australien abdecken. Und hier ist durch die Reisewarnung auch des Auswärtigen Amtes ja quasi für Reiseveranstalter diese Verbindung komplett weggefallen.
Genau. Stoßen wir ruhig noch ein bisschen weiter in der, oder besser gesagt, in den Wunden, also die volle Ladung am Anfang des Gesprächs. Danach kann ja dann die Heilung hoffentlich ein bisschen beginnen. Einige Desaster hast du jetzt schon aufgeführt. Also das Drehkreuz, der Ausfall, Problem für alle asiatischen Destinationen, die Kreuzfahrt auf dem Schlingerkurs, die Schiffe fehlen, Routenpläne müssen komplett umgeworfen werden für die nächsten Monate. Man muss neue Häfen suchen, die ja noch nicht nun gerade da so bereitstehen. Aber kann es jetzt auch noch sozusagen im Kleinen Änderungen geben? Zum Beispiel Overtourism an Orten, wo man es vielleicht nicht hätte, aber die jetzt, weil andere Orte ausfallen, natürlich noch mehr Touristen bekommen oder Preise, die nach oben gehen. Was fällt dir da noch ein, was man?
Ja, also wir haben natürlich auch durch die Kombination aus fehlenden Kapazitäten Richtung Südostasien eine enorme Preissteigerung dort. Wir haben nicht genug Kapazitäten. Was passiert, wenn wir nicht genug Kapazitäten haben? Die Preise steigen entsprechend. Das ist das eine. Wir haben eine Verlagerung der Touristenströme natürlich vom östlichen Mittelmeer, Stück weit ins westliche Mittelmeer. Genau. Und ehrlich gesagt, dort haben wir zum einen natürlich schon hohe Reisepreise. Aber du hast es genannt, wir haben auch dort in den klassischen Destinationen natürlich einen gewissen Overtourism. Und wenn wir uns anschauen momentan, dass insbesondere die Türkei wahnsinnig große Buchungseinbußen bis zu 50-60% realisiert, dann ist es ja so, die Leute wollen weiterhin verreisen, aber sie werden natürlich in andere Gebiete sich umlenken lassen, weil es gar nicht anders geht. Und dort führt es natürlich auch wiederum zu Preissteigerung, zum gewissen Overtourism. Das heißt, wir haben hier wirklich Folgeerscheinungen und Folgeeffekte, die uns sicherlich das gesamte Jahr 2026 noch beschäftigen werden.
Es ist ja auch so, zum Beispiel auch das Benzin fließt ja auch nicht, oder das Kerosin, was ja auch für die Branche so wahnsinnig wichtig ist, fließt ja nicht von heute auf morgen schwupp wieder in voller Stärke zurück. Heute gab es eine Meldung vom BDL, der also, ich finde, etwas übertrieben orakelt hat. Also das Kerosin für die Sommerflugpläne wird knapp. So als ob die Leute, die in Urlaub fliegen wollten, jetzt nicht könnten, weil die Flugzeuge nicht mehr tanken können.
Ja, das, wir haben natürlich auch, und das ist sicherlich auch ein bisschen der sensationsheischenden Berichterstattung von der Presse geschuldet, haben wir natürlich Leute, die sich so ein bisschen in Katastrophenszenarien überbieten.
Also der BDL ist ja nun keine Presse.
Das stimmt. Das, nein, das
Interessensverband, wir berichten nur drüber.
Stimmt natürlich, aber wir haben natürlich eine Situation, dass das Kerosin ein Stück weit knapp wird. Da sind wir sicherlich in Westeuropa jetzt hier nochmal anders positioniert, als dies zum Beispiel in Asien ist, die ja wirklich auf die Straße von Hormuz und das daraus stammende Öl angewiesen sind.
Ja, nicht mal Essen kochen können wir jetzt auf den ganzen Garküchen.
Also wir werden die Situation wahrscheinlich haben, dass auch die Airlines sich überlegen, gewisse Strecken stillzulegen, weil die schlichtweg nicht mehr profitabel sind. Wir werden aber, und das ist aus meiner Sicht eine ganz schlechte Nachricht für die Branche, wir werden steigende Reisepreise haben.
Ja.
In Kombination mit einer steigenden Inflation aufgrund der Energiepreise machen wir uns nichts vor. Wir haben seit Corona erlebt, dass wir stetig steigende, überproportional steigende Reisepreise haben, die insbesondere die, ja, ich sag mal, eine der Kernklientels der Touristik,
ganz genau, das wollte ich gerade sagen,
nämlich Familien mit Kindern, so treffen werden, dass diese sich schlichtweg überlegen, kann ich vielleicht noch mal ein paar Tage kürzer fahren? Weiche ich vielleicht aus auf klassische Autoreisendestinationen oder fahre ich gar nicht? Also wir haben hier wirklich ein Problem, was die Branche zu einem Zeitpunkt trifft, wo die Steigerung der Reisepreise schon wirklich befürchten lässt, dass für immer größere Bevölkerungsschichten Reisen möglicherweise zu einem Luxusgut werden könnte.
Und dann noch dazu muss man der Vollständigkeit halber sagen, die großen Veranstalter, die können ja noch so ein bisschen hin und her jonglieren, aber die kleinen Spezialveranstalter, die gerade vielleicht so Studienreisen, biblische Reisen, Pilgerreisen, also der Nahe Osten, glaube ich, der wird längere Zeit jetzt nicht mehr für die innere Einkehr sorgen.
Ja, ich meine, wir sehen das. Wir gucken natürlich sehr stark auf die Volumendestination. Da gucken wir natürlich auf die Drehkreuze. Aber gerade du sagst es, dass die gesamte Thematik rund um Israel, Libanon, Gaza, Westjordanland führt sicherlich dazu, dass das, ich sag mal, selbst wenn da irgendwann die Reisewarnung dann nicht mehr vorherrscht, dass es hier sehr stark zu einer Polarisierung auch des Empfindens kommt, ob ich da hinreisen sollte. Andererseits haben wir dann auch so ein Land wie Jordanien, was relativ stabil ist, aber was natürlich gerade in einem absoluten Sandwich liegt zwischen Israel und Iran. Und Jordanien, da titelte ja irgendeine Zeitschrift auch sehr, sehr zutreffend von Overtourism zu No-Tourism. Also wir haben hier so im Englischen sagt man schön, so Trickle-Effekte über die gesamte Region, die einfach schlichtweg dazu führen, dass sich hier Touristenströme massiv verschieben werden.
Ist das touristische Jahr, das doch eigentlich so verheißungsvoll begonnen hat bis zur ITB, ist das jetzt ein verlorenes Jahr? Kann man das jetzt schon sagen?
Es ist schwer zu sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Jahr ein gutes Jahr wird. Wir haben ja einfach zu viele Effekte, die andauern werden. Und machen wir uns nichts vor. Ich glaube, die wirklich die Knappheit an den Energiemärkten ist noch nicht wirklich im Preis angekommen. Es sind ja aber noch Tanker unterwegs, die brauchen ja ein bisschen. Und ich denke, dass wir wirklich auf Sicht steigende Energiepreise haben werden. Selbst wenn Donald Trump sagt, bis zu den Midterms, die sind im November, rechnet er mit recht hohen Preisen. Und ganz ehrlich, November,
da ist selbst der Fox-Moderatorin fast die Brille von der Nase.
Ja, also wir haben es hier mit einer größtenteils selbstverschuldeten Krise zu tun, die in schlichtweit den wirtschaftlichen Aufschwung auch in vielen Ländern gerade ein Stück weit abwirkt.
Wenn wir jetzt versuchen, so ein bisschen Hoffnung zu machen, gerade kurz vor unserem Gespräch kam die Meldung, dass die Straße von Hormuz jetzt dann vielleicht doch nicht mehr geschlossen sein soll für die nächste Zeit, für die nächsten Tage, wie auch immer. Wie könnte es denn weitergehen? Gibt es da Szenarien, die man sich in den Kopf holen könnte, wie dieser Krieg, der auf einmal da war, ohne dass jemand ihn geahnt hat und wollte, die auch ein bisschen mehr durchdacht sind, diese Szenarien, als das, was wir zurzeit aus dem Weißen Haus hören?
Gut, also ich denke, man kann grundsätzlich vier Szenarien unterscheiden. Das eine Szenario, fangen wir mal mit dem positivsten Szenario an. Die Waffen schweigen, das Regime im Iran fällt, die iranische Zivilgesellschaft setzt sich durch. Es findet sich, sei es jetzt nun ein Reza Pahlavi oder irgendein Anführer, der dort schafft, die Staatlichkeit des Iran beizubehalten. Und der Iran demokratisiert sich. Dann wäre ich natürlich ein Traumszenario. Die Touristik hätte Erwartungsstabilität, Planungsstabilität und ein attraktives neues Zielgebiet.
Ja.
Die Frage ist, wie realistisch ist das? Wenn man Fachleuten Glauben schenken mag, ist das nicht unbedingt realistisch.
Mhm.
Es gibt auch noch ein anderes Szenario. Das ist quasi das Gegenteil. Das iranische Regime fällt. Es gelingt eben nicht, den Iran zu stabilisieren. Die Kräfte durch die Kurden oder durch die Belutschen führen dazu, dass der Iran sehr stark zerfällt, zersplittert. Der Konflikt dazu führt, dass es Fluchtbewegung gibt, also Flüchtlinge, Terroranschläge, das Ganze. Und die Situation gerät außer Kontrolle und wir haben eine langfristige Destabilisierung eines Landes mit mehr als 90 Millionen Einwohnern. Das ist so, sag mal, das sind so die beiden Pole.
Mhm.
Dann gibt's noch die Variante kurzfristig, der Konflikt flammt wieder auf. Die Amerikaner schlagen zu, Iraner schlagen zurück, fangen an, die Infrastruktur am Golf weiter zu beschädigen, als das so ist. Die Houthis mischen sich ein, die nächste Meerenge geht zu.
Gut.
Das ist eine Situation, die wollen wir auch nicht, weil dann gehen uns die Energiepreise durch die Decke. Kommen wir zu dem Szenario, was möglicherweise das realistische ist. Die Waffen schweigen, weil...
Es kocht alles ein bisschen runter, weil alle nachdenken jetzt.
Das ist ein guter Blick. Es kocht runter, aber es blubbert da unten noch. Weil Trump möchte da draus, die Iraner möchten auch Ruhe haben, weil sie schlichtweg auch ihr Regime wieder konsolidiert werden. Die Straße von Hormuz geht auf, aber es findet sich irgendeine Möglichkeit, da unten so eine Mautstelle zu implementieren. Und am Ende teilt man sich ein Stück weit die Dinge und man hat sowas wie einen kalten Krieg am Golf. Auch das ist kein gutes Szenario, aber es ist ein besseres als die anderen drei.
Okay. Dass du jetzt hier diese undankbare Rolle, ich sag mal, der spaßverderbenden Cassandra spielen musst, hat natürlich einen Hintergrund. Du bist COO, nicht CEO, COO, also der Operating Officer einer Firma namens A3M. Da weiß wahrscheinlich überhaupt niemand, für was das steht. Ist auch völlig egal. Keiner will euch haben, aber alle brauchen euch dringend. Vielleicht erklärst du unseren Zuhörern mal ganz kurz, was ihr so tut.
Genau, also wir sind quasi ein Dienstleister für die Reisebranche. Wenn ich sage Reisebranche, dann ist das sowohl klassische Urlaubsreisen, sprich Veranstalterreisen, Reisebüros, als auch das ganze Thema Geschäftsreisen. Unsere Aufgabe, wir haben drei Standbeine. Das erste Standbein ist, fangen wir mal an vor der Reise, das ganze Thema Einreisebestimmung, Gesundheitsbestimmung, die wir aufbereiten, damit das Unternehmen ihren Reisenden, aber auch natürlich Reiseveranstalter und Reisebüros aufgrund der Pauschalreiserichtlinie vor der Buchung den Kunden zur Verfügung stellen können. Das müssen sie. Sprich, wir bereiten diese Informationen so auf, dass sie an den Kunden gehen und die Marktteilnehmer ihrer gesetzlichen Informationspflicht nachkommen können. Das ist das eine. Das zweite ist, wir beobachten das Weltgeschehen. Das heißt, wir haben ein hochspezialisiertes Team. Die sind aus gut ausgebildeten, wir nennen das Travel Security Analysten, die aus Deutschland und Indien die Welt analysieren.
Damit man 24/7 gucken kann.
Genau, richtig. Also weil schlichtweg eine wirkliche hochwertige Abdeckung des Ganzen über Feiertage und über die Nacht ist aus Deutschland einfach nicht realisiert. Aber deswegen unsere Entscheidung, das einen Teil aus Indien zu machen. Die gucken sich an weltweit, was passiert da gerade. Und sobald da irgendetwas passiert, dann wird diese Information von uns erfasst, sei es vollautomatisiert oder teilautomatisiert oder manuell. Die wird von uns bewertet im Sinne von, ist das ein Terroranschlag oder ist das nur eine Schießerei? Wie schlimm sind die Auswirkungen und wie lange kann das dauern? Und diese Informationen werden von uns im System so aufbereitet, dass Reiseveranstalter, wie gesagt, Marktteilnehmer ganz breit Zugriff haben auf diese Informationen, damit sie das einfach nicht selber recherchieren müssen, weil kann sich vorstellen, nicht jeder Veranstalter ist so groß, dass er sich ein eigenes Team entsprechend leisten kann.
Ich hatte ja im Rahmen der Vorbereitung unseres Podcasts mal die Möglichkeit, einen Blick in die, sagen wir mal, die Kammer des Schreckens, die Internetseite des Grauens zu werfen. Und da war ich echt von diesen vielen roten und orangen Punkten auf der ständig aktualisierten Weltkarte also ziemlich verunsichert. Denn jeder Punkt steht ja für irgendeine Krisenlage. erster Gedanke, oh, auf Balkonien kann es auch ganz schön sein.
Ja, aber bekanntlich passieren die meisten tödlichen Unfälle zu Hause. Okay. Ich glaube, wir haben uns schlichtweg die letzten, Minimum 20 Jahre. Also ich sag mal, es gab so ein einschneidendes Erlebnis, war der Tsunami. Hinterher hat sich die Branche darauf eingestellt, sie hat sich professionalisiert. In diesem Zusammenhang ist auch A3M entstanden. Und ich glaube, die Branche weiß, wir müssen mit Interdependenzen, Globalisierung, sich globalisierenden Risiken, da kommen wir nicht mehr raus, sondern wir müssen die managen. Leute wollen reisen, Urlaub ist ein Bedürfnis. Und gerade Reiseveranstalter sagen, ja, wir wollen das ermöglichen, aber wir wollen uns natürlich informieren. Und wir bieten ja mit der Pauschalreise ein umfassendes Sicherheitspaket. Und ich sag mal, wir sind natürlich auch ein gewisser Bestandteil der Pauschalreise, indem wir einfach Reiseveranstalter informieren, gut informieren, sie bei Krisen in die Lage zu versetzen, schnell und kompetent zu handeln.
Ihr seid also sozusagen der Schwamm für schlechte Meldungen. Wer braucht euch denn so dringend wie Rizinusöl am Morgen auf schlüchternem Magen?
Also ich sag mal, eigentlich, wir arbeiten grundsätzlich in Deutschland mit fast allen großen Reiseveranstaltern zusammen. Man muss auch sagen, dieses Unternehmen ist in Kooperation mit dem DAV und den großen Veranstaltern entstanden, weil diese nun wirklich definiert haben, was brauchen wir denn in einer Krise und wie müssen Informationen und wie müssen Prozesse im Hintergrund aussehen, damit wir als Veranstalter uns darauf verlassen können. Das heißt, wir arbeiten mit wahnsinnig vielen Veranstaltern zusammen. In der Regel ist es so, je breiter der Fußabdruck eines Veranstalters, desto eher setzt man auf unsere Dienste, weil es gibt Spezialisten, die sagen, wir sind in zwei Ländern, die haben da Personal. Ganz ehrlich, so gut können wir gar nicht sein. Aber wenn es darum geht, ich habe 50, 60, 70, 80 Länder, wo ich Touristen hinschicke, kann ich gar nicht den Überblick behalten. Dafür gibt es uns. Und es ist aber auch wichtig, dass das nicht nur Reiseveranstalter machen, sondern auch Reisebüros diese Informationen haben, weil letztendlich der deutsche Markt ist ein sehr stationär geprägter Markt und sehr oft ruft der Gast, der nun wirklich sagt, ich habe eine bevorstehende Reise, ich sehe, da ist etwas oder ich bin im Ziel, auch wenn er den Veranstalter anrufen sollte, beim Reisebüro an. Warum? Der Mitarbeiter meines Vertrauens.
Ja, und schneller durch.
Genau. Und auch dann wollen wir, ist unsere Devise zu sagen, auch die Reisebüros sollen diese Informationen haben. Nicht, weil sie in der Veranstalterhaftung sind, aber weil sie ihren Servicevorsprung auch gegenüber dem Online-Vertrieb ausspielen können, indem sie sagen, wir sind super gut informiert, wir haben die Sache auf dem Schirm.
Wahrscheinlich geht es vor allen Dingen um Reisebüros, die ihren Schwerpunkt auch im Geschäftsreiseverkehr haben. Denn du sagtest es ja eben, eure, sagen wir mal, Kernkundschaft ist ja vor allen Dingen die Kundschaft, die nicht unbedingt aus Lust und Laune reist, sondern weil sie es beruflich muss. Und da ist natürlich die Information unglaublich wichtig. Da geht es auch nicht nur um Kriege, sondern geht es nur darum, ob es um einen Streik am Ort gibt, ob da irgendwo die Wasserversorgung ausgefallen ist, ob ein Unwetter kommt. Also das sind ja ganz andere Sachen, die da gefragt werden.
Es ist beides am Ende. Also ich sag mal, wir haben natürlich Reisebüros, die Geschäftsreisen machen, haben natürlich nochmal ein ganz anderes Risikoprofil, weil Unternehmen natürlich ihre Mitarbeiter nicht nur dahin schicken, wo wir Urlaub machen, sondern die haben natürlich eine Dependance in Nigeria, die schicken ihre Leute nach Äquatorialguinea, nach Paraguay. Wir können jetzt
alles die Dinge, die TUI gar nicht interessiert.
Genau, richtig. Deswegen ist da natürlich nochmal wichtiger und da ist ja auch die gesetzliche Fürsorgepflicht verankert im Geschäftsreisebereich. Ich als Unternehmen, Paragraph 651 Bundesgesetzbuch, ich muss meine Mitarbeiter im Vorfeld informieren. Ich muss die auch informieren, wenn die in Hochrisikogebiete reisen, wenn vor Ort irgendetwas ist. Aber natürlich, klar, die Touristik hat weniger Krisen. Da betrifft es natürlich, wenn da eine Krise ist, gleich riesige Volumina, muss man natürlich auch sagen. Ja. Aber im Geschäftsreisebereich sind wir natürlich auch extrem zentral und wichtig.
Also es ist natürlich ein riesiger Anspruch, den ihr haben müsst auch. Denn ihr müsst quasi jeden Tag aus der Flut der Meldungen, der Agenturmeldungen, all das rausfiltern, was in irgendeiner Weise relevant sein könnte für das Reisen. Und du hast ja eben schon angesprochen, es ist nicht nur Agenturmeldung, ihr habt auch Quellen, eigene Quellen, die sozusagen vor Ort auch nochmal zuliefern und die ihr anzapfen könnt. Ihr habt eben Drähte zu meteorologischen Instituten, die eben über das Wetter, zu medizinischen Instituten, die sagen, ja, wie ist eine Infektionslage? Das ist ja interessant, weil früher haben die Reiseveranstalter oft gesagt, ah, wir sind ja viel besser als alle anderen. Wir haben ja das große Netz der Reiseleiter, die auf der ganzen Welt verstreut sind, da wo Menschen Urlaub machen. Wir wissen besser Bescheid als das Auswärtige Amt, was in der Botschaft da sitzt und nicht rauskommt.
Da haben sie teilweise auch nicht unrecht. Also es gibt Reiseveranstalter, die natürlich Schwerpunkte haben und dort mit eigenem Personal vorhanden, wo eigenes Personal vorhanden sind, die sehr gute Kontakte zur entsprechenden Regierung haben, zu den Behörden. Das ist vollkommen okay. Unser Anspruch ist es aber, dass wir eine gleichbleibend hohe Qualität über den Globus liefern. Deswegen gibt es bei uns so, es gibt kein Land, was wir nicht abdecken. Wir haben für jedes Land eine Quellenliste definiert an, ich sag mal, Quellen, denen wir problemlos glauben können, sagen wir es mal so. Ich sag mal, wenn BBC irgendetwas meldet, muss ich nicht gucken, ob da eine Fake News ist. Genau. Wenn es die tatschikische Nachrichtenagentur ist, dann gucken wir natürlich, oh, greifen das andere auf, gibt es da andere, die das melden. Also da muss man ein bisschen mit
In Dubai die Influencer-Meldung, die alle wunderbar ist hier, weil sie gar nicht anders durften.
Da muss man natürlich aber auch fairerweise sagen, es gibt Länder mit einer sehr guten Quellenlage. Und dann gibt es natürlich Länder, die sind schwierig. Versuch mal in China was über die Lage dort auszufinden, wo die Uiguren sind. Da haben wir natürlich ein staatliches Nachrichtenmonopol, was ganz klar gesteuert ist. Also absolut, wir wissen das, aber wir versuchen natürlich immer, indem wir neue Quellen erschließen, aber auch Twitter, soziale Medien anzapfen, um die Erstinformationen zu bekommen. Sagen, oh, da müssen wir reingucken, können wir das validieren?
Wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, was ihr an Meldungen in den letzten Jahren immer wieder verarbeiten musste, sieht man da irgendwie einen Trend, dass diese vielen Unwägbarkeiten unterwegs, wenn man es jetzt so ganz neutral formuliert, zu einer Abnahme des Geschäftsreiseverkehrs insgesamt führen, weil die Welt einfach so verrückt geworden ist, wie man sie sich gar nicht vorstellen wollte vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Vor Corona, wo man dachte, jetzt ist alles wunderbar, die große Annäherung Ost-West und alles wird nett.
Also ich würde mal sagen, es gibt nicht wirklich die eine Krise oder die Krisenkategorien, die dazu führen, dass der Geschäftsreiseverkehr weniger geworden ist. Das sind andere Trends. Das ist der Paralleltrend von während Corona, haben wir alle gemerkt, viele Dinge, für die wir früher selbstverständlich
gereist sind.
Ich habe morgens nach London hin, abends zurück oder sowas. Das geht auch online. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir natürlich gesehen haben, ist, die virtuelle Vernetzung wird immer besser, was ja auch quasi durch Corona enorm beschleunigt wurde. Aber natürlich das physische Treffen bei Meetings ist wichtig. Also von daher, Geschäftsreisen sind weiterhin extrem wichtig. Und du hast gerade gesagt, gibt es gewisse Muster und mag sich jeder verwundern. Ja, wir hatten lange Zeit gesehen, dass diese klassischen Dinge, die wir als man-made Events, also von Menschen gemachte Events, insbesondere das Thema Terroranschläge, da gab es diese klassische Hochphase nach dem Sturz des Assad-Regimes, als Syrien quasi in den Bürgerkrieg abglitt, sich das islamische Kalifat dort bildete und wir diesen unfassbaren Spillover-Effekt von Terroranschlägen in Europa hatten. Den gibt es aktuell nicht mehr und Gott sei Dank ist auch nach einem 7. Oktober und auch jetzt im Irankrieg gab es kein wirkliches Wiederaufleben der islamistischen Anschläge in westlichen Industriegesellschaften.
Wollen wir es nicht beschreien?
Wir wollen es nicht beschreien, aber was wir natürlich sehen, ist gleichzeitig bedingt durch den Klimawandel eine im wahrsten Sinne des Wortes Explosion klimabedingter Risiken. Ja. Kein Mensch hat früher gesprochen von Feuerbrünsten in Kalifornien im Februar oder brennende Wälder in Kanada, in Finnland. Dinge, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, was da in der russischen Taiga teilweise abbrennt, auf Gebieten, wo die wir eigentlich eher mit Permafrost assoziieren. Also das ist sicherlich ein Trend, der wird bleiben.
Jetzt hört sich das nicht so total charmant an, aber eigentlich bist du ja mit der Firma A3M so eine Art Krisengewinner. Wenn die Welt nicht so wäre, wie sie ist, wenn die Welt so wäre, wie wir sie uns wünschen würde, dann bräuchte man euch ja gar nicht.
Ja, sagen wir mal so, insbesondere Reiseveranstalter und Reisebüros, deren Aufgabe ist es, die Reiseträume zu verkaufen. Wir liefern die Albtraumkomponente des Ganzen. Aber man muss fairerweise sagen, also wir haben da schon ein symbiotisches Verhältnis, weil ich glaube, es ist uns allen als Privatmensch auch bewusst, Reisen hat gewisse Risiken. Man kann die moderieren, man kann sie abmildern, kann Pauschalreise buchen, man kann sich im Vorfeld gut informieren. Und ich würde uns jetzt auch nicht als Krisengewinner sehen, weil eine Krise ist immer so ein, ist so sehr janusköpfig. In einer Krise findet ein jeder gut und möchte ein jeder haben. Keiner möchte dafür was bezahlen, weil natürlich in einer Krise ich wahnsinnige Umsatzrückgänge zur Verfügung habe. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor. In einer Krise wird nochmal der Mehrwert unserer Dienstleistung besonders betont.
Und zum Glück in Anführungszeichen natürlich gibt es ja immer noch Streiks und das ist eben angesprochen, das Wetter, das wird wahrscheinlich die richtige Herausforderung für die kommenden Jahre werden, was da an Unbill passiert und was denn auch den Reiseverkehr komplett durchwirbeln kann.
Auf jeden Fall. Also insbesondere auch das Thema der immer stärker zunehmenden Hitzewelle rund ums Mittelmeer. Das hat noch nicht zur Verschiebung von Touristenströmen geführt.
Noch nicht, aber kann mich gut erinnern, letztes Jahr bei der DRV-Tagung hatten wir einen wunderbaren Vortrag vom ZDF-Wetterexperten, der sagte, in nicht allzu langer Zeit werden wir eine Phase von 40 bis 50 Grad am Mittelmeer im Sommer haben, über mehrere Wochen mindestens. Ja. Und das sind nun genau die Wochen, wo normalerweise Menschen Urlaub machen.
Und wo man das sehr, sehr gut sieht, ist ja die Golfregion klassischerweise. Also die Golfregion hat ihre Saisonalität und die hört irgendwann so mal mit April, Mai auf, weil es einfach zu heiß wird. Aber auch zum Beispiel Länder wie Vereinigte Arabische Emirate, versuchen ja zu differenzieren, indem sie zudem Dinge Indoor anbieten. Ja. Und das kann natürlich perspektivisch, wenn wir die globale Erwärmung stoppen können, auch ein Trend sein, der natürlich auch das Mittelmeer betreffen könnte.
Wenn wir jetzt mal so runterbrechen, die große Krise für die große Industrie, wäre das nicht auch ein Geschäftsmodell für den Privatkunden? Also eine App, die sofort anzeigt, ob sich jetzt der Radausflug kommende Woche lohnt oder ob der geplante Kurztrip nicht Gefahr läuft, dass man wertvolle Tage verschwendet, weil die Anreise problematisch wird, der Verkehr vor Ort nicht funktioniert oder die Gastronomiegewerkschaft gerade den Aufstand probt.
Ja und nein. Also auf der einen Seite, wir sind ein klassisches B2B2C-Unternehmen. Das heißt, wir bieten unsere Leistungen Unternehmen an, damit sie diese quasi an ihre Kunden oder an ihre reisenden Mitarbeiter vermitteln können, beziehungsweise nicht vermitteln, weitergeben können. Wir haben auch mal versucht, das Ganze B2C zu machen. Es ist nur, das ist unsere Erfahrung, ein Wahnsinn, also es ist ein unglaubliches Marketingbudget dafür nötig, damit am Ende man auf eine kritische Menge an Kunden gibt, die bereit sind, sich so etwas zu installieren. Wir haben zum Beispiel eine App, die insbesondere von Firmenkunden genutzt wird, aber und jetzt ein kleiner Ausflug in das ganze Thema, wie arbeiten wir mit den Smartphones? Wir arbeiten mit den Apps am meisten, die wir dauernd benutzen. Und dann gibt es so welche, wo man sagt, oh, schmeiße ich mal wieder runter, habe ich ein halbes Jahr nicht benutzt. Und das ist so eine App, die man natürlich insbesondere dann benutzt, wenn man in Urlaub fährt. Wie oft fährt man im Urlaub? Ich glaube statistisch 2,3 Mal oder sowas. Mhm. Also von daher, nee, das ist ein Geschäft, wo wir uns sehr bewusst rausgenommen haben, weil wir einfach gesehen haben, wir sind nicht groß genug, um zu sagen, wir machen jetzt diese Riesenkampagne, sondern wir haben gesagt, unser Fokus ist B2B2C und das passt.
Aber man kann sagen, es ist ein zukunftssicherer Job.
Das definitiv. Es wird immer Krisen geben und deswegen machen wir uns, wir haben keine Sorgen, dass uns die Krisen ausgehen.
Danke für das Gespräch, Mirko.
Lieb gerne, Jürgen.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!